Mensch da unterwegs.
Könntest du ein bisschen erklären, was du da für Eindrücke bekommen hast, weil du gerade aus Deutschland gekommen bist? Vorhin hast du schon ein bisschen was erzählt von den Holzhäusern zum Beispiel.
Also das war zum Schießen, ja.
Was zum Beispiel hast du da erlebt? Auch gerade
also
Unterschiede der Provinzen vielleicht, hast du da was gesehen?
Also was mich erstaunt hatte, war, als ich in Saint-Marie war, wie blass die Leute waren, die halt aus den Minenfeldern kamen. Das erinnerte mich total an unseren Ruhrpott. Aber das war da viel krasser, weil da die Umweltverschmutzung da noch größer war. Die Dimensionen waren wahnsinnig von diesen ganzen Minengebieten. Ich hatte das in der Größenordnung noch nie gesehen. Also das hat mich ziemlich erschlagen. Ich habe sehr, sehr viele Fotos gemacht von den Sachen. Bin dann auch in die Minenfelder mit reingefahren und habe mir das angeguckt. Aber irgendwas in mir drin meinte so, oh, du musst hier weg. Die Leute sind hier so blass wie Papier. Das ist irgendwie ungesund. Und mein Vater ist halt Arzt. Und so habe ich ein Auge für Gesundheit. Und das war mir einfach ein bisschen unheimlich. Und dann bin ich dann halt nach Thunder Bay. Und in Thunder Bay gefällt es mir da ein bisschen besser. Aber da war da auch nichts. Also da konntest du auch nicht bleiben. Es war ganz klar, dass der Winter kommt. Und du musstest halt sehen, was du willst. Und ich wollte einfach dieses Land sehen, diese Weite sehen, die Prärie sehen, die Berge sehen. Vielleicht auch ein paar Indianer treffen, von denen du ja immer als Kind gehört hast. Mhm. Ne? Winnetou und Old Shatterhand und all diese ganzen Geschichten, die prägen einen ja dann doch. Mhm. Und was mich erschütterte, war eigentlich, dass diese Idee, die ich über die Indianer hatte, die wurde gar nicht geteilt. Dass die meisten Kanadier, die First Nations damals wirklich für doof und besoffen hielten, mit denen nichts zu tun haben wollten und wirklich ganz doof fanden. Und das hat sich jetzt, denke ich mal, in den letzten 25 Jahren wirklich sehr geändert. Die jetzige Generation, die da ist, ist nicht betrunken. Die ist sehr gut ausgebildet und findet jetzt endlich den Status, den sie verdient. Und kriegt jetzt auch endlich Leitungspositionen und Führungspositionen, die sie wirklich, wirklich nach langen, langen Jahren wirklich auch erreichen muss. Und da bin ich persönlich beruhigt. Aber damals fand ich das doch recht krass. Also wie viele Leute mir immer von den blöden Indianern erzählt haben, die ja nichts zustande kriegen. Und ich habe irgendwie versucht zu verstehen, worum es ging und bin dann auch auf einige Reservate gefahren und wollte es einfach mal mitkriegen. Aber damals war der Tourismus gar nicht so wie heute. Also heute kann man da hinfahren und dann wird man auch ein bisschen rumgeführt oder dann kriegt man was zu sehen oder da ist irgendein Museum oder sowas. Damals war das noch gar nicht. Du bist dann einfach nur aufs Reservat gefahren und du hast dann einfach nur mitgekriegt, dass die Häuser total verfallen sind, dass die Leute dich angucken, was macht diese Weiße hier, die hat ja hier gar nichts zu suchen. Meistens, wenn sie mitgekriegt haben, dass ich Deutsch bin, fanden die das ganz toll, weil die meisten Deutschen gehen anscheinend besser mit den First Nations um als die anderen. Also dann wurde ich willkommen geheißen. Also es war sehr, sehr gemischt. Es war schon eine komische Angelegenheit so im Großen und Ganzen. Aber das eine wirklich schöne Geschichte, es war im November. Das war in Brandon, da war eine Youth Hostel und da war halt so ein Reiseführer damals, der hieß Let's Go und für jedes Land. Das gibt es ja wahrscheinlich immer noch. Und auf dem standen halt verschiedene Tipps, wo man halt bisschen billig bleiben konnte, wo dann Youth Hostel war und so weiter. Und es war halt auf Deutsch gedruckt und so weiter. Und ich habe dem Ding halt vertraut, okay. Und der Busfahrer meinte zu mir, also er hätte seit 5 Jahren niemanden da irgendwie bei der Jugendherberge abgesetzt. Aber ich war so deutsch und so stur, dass ich gesagt habe, nö, das steht doch da drin, das muss ja dann auch stimmen. Und er so, nee, also es ist Winter, das würde ich nicht riskieren, da einfach hinzugehen. Das ist ja nur mal 10 Kilometer von der Station, wo ich sie absetzen muss. Und es wird kalt, also das würde ich nicht machen. Und ich meine so, nee, das steht in einem Buch, das ist die neueste Auflage, das stimmt. Ne? Also richtig deutsch. Also wenn ich mir das heute angucke, wenn ich dann könnte ich irgendwie vor Scham im Grund und Boden ertrinken und denke so, meine Güte, warst du so dicht? Mensch, hast denn gar nichts Kraft? auf jeden Fall war dieser Busfahrer sehr gewissenhaft. Und hat wirklich gerafft, dass ich als sozusagen Ausländerin überhaupt kein Gefühl hatte für Kanada und die Weite und die Kälte vor allem. Dann hat er den ganzen Bus mit den ganzen Leuten, die da drin waren, auf eine Extratour genommen und hat mich dann doch tatsächlich vor der Jugendherberge abgesetzt. Mittlerweile war es arschkalt draußen Und er meinte, wenn ich in 5 Minuten nicht wieder zurück wäre, dann würde er kommen und mich holen. Und er meinte so, wenn ich denn da bleiben wollte, dann sollte ich doch dreimal das Licht an- und ausschalten, wenn ich dann da angekommen wäre. Und ich hatte das erst so gar nicht gerafft und verstanden. Aber das war so eine Form, wo mir bewusst wurde, dass die hier anders kommunizieren. Und vor allem in der Prärie kommunizieren sie ganz anders. Okay, also ich dann dahingestiefelt. Und die Jugendherberge war tatsächlich seit 5 Jahren nicht auf. Und das Pärchen öffnete und guckte mich recht verdattert an und meinte so, ja, aber es ist ja alles noch da, Sie können da gerne bleiben. Ja, also das ist so lange nicht mehr versorgt worden, da können Sie gern umsonst bleiben. Aber, ne, also es war ganz viel und so. Aber na gut, ich konnte dann bleiben. Na gut, dann habe ich dann halt mal dreimal das Licht gemacht und der Busfahrer hat dann gehupt und ist dann weggefahren. Aber hier ist der Hammer. Bevor ich aus dem Bus gestiegen bin, meinte er so, wann wollte ich denn abgeholt werden, wenn ich denn da bleiben würde? Und dann meinte ich so, ja, ich hätte irgendwie vorgehabt, da irgendwie so 5 Tage zu bleiben und dann wieder zurückzufahren, also dann weiterzufahren. Er meinte so, das passt hier gut. In 5 Tagen wäre seine Route die richtige. Er würde dann auch kommen und mich wieder abholen. Das hat er gemacht. Und ich war damals 19 und ich dachte, ist das eine plumpe Anmache? Weil er war selber gerade mal 25. Und ich dachte, so, was ist denn das? Und kann ich dem vertrauen? Das ist ja unangenehm. Und also das war so ein komisches Gefühl einerseits. Aber das war richtig, echt nett. Das war wirklich echt nur nett gemeint. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich hatte eine ganz tolle Zeit da in den 5 Tagen. Also das war nicht ohne. Also es war eine schöne Geschichte. Und so gab es immer wieder schöne Geschichten. Einfach, dass Leute sich kümmerten, Leute sich Sorge trugen, dass Leuten das egal war, dass ich zweisprachig war. Dass Leute sagen, ach, du hast nur 2 Sprachen, wie schade. Also es war irgendwie so, die Trumpfkarte war hier so, die gängige Frage war, wie viele Ancestors hast du denn? Wo kommen die denn alle her? Ach, du hast nur 2. Ach, schade. Also, es war irgendwie so, die wollten Anknüpfungspunkte haben. Und da fing ich dann an, ein ganz anderes Bewusstsein zu entwickeln, denn in Deutschland hatte ich das nicht. In Deutschland bin ich andauernd irgendwie runtergemacht worden dafür, dass mein Dialekt nicht rein hamburgisch war, weil meine Mutter halt das nicht richtig konnte, weil bestimmte Verhaltensweisen, die ich hatte, die waren einfach nicht hamburgisch. Und bestimmte Sachen habe ich nicht gerafft, weil bestimmte Witze wurden bei uns zu Hause nicht mitgeteilt, weil meine Mutter konnte das nicht, hatte keine Ahnung. Mein Vater war größtenteils nicht da und meine Großeltern haben alles andere gemacht als Witze erzählt. Also so eine bestimmte Art von Umgang mit anderen Kindern habe ich nicht unbedingt da gekriegt, wo ich es brauchte. Und so bin ich dann sehr schüchtern gewesen in der Schule. Und zum Beispiel, als ich eingeschult war, der erste Tag fragte die dann, kann dann jemand lesen? Und ich konnte Englisch lesen. Aber Englisch wurde ja von links nach rechts gelesen. Und man fährt ja auch in England auf der linken Seite. Und die Gabel ist ja auf der anderen Seite als in Deutschland. So dachte ich, es ist doch einfach logisch, dass man auch Deutsch andersrum liest. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann Uaf, Uaf gelesen. Das ist natürlich wow. Und die Lehrerin hat es nicht gerafft und hat mich dann sofort als doof erklärt und in die Ecke gestellt mit Eselsohren auf. Und das war meine Einladung in die Schule. Und danach ging es. Also es war eine interessante Zeit in den 70ern damals im Turmweg. Das war meine Schule, ja. Das war nicht korrekt von der Dame.
Wurde es dann besser mit der Zeit?
Nee, die Frau mochte mich nicht. Und also die ersten 4 Schuljahre waren furchtbar. Und dann bin ich halt in eine Gesamtschule gekommen und von da an wurde es besser. Aber der Schaden war schon da. Und ja, es war nicht leicht. Also Deutschland war für mich in der Schulzeit nicht leicht. Einfach dadurch, dass ich ein bisschen anders war.
Ja, du bist dann, wenn du sagst, Schulzeit war nicht leicht, du bist ja im Endeffekt direkt nach dem Abi mit 19 rüber nach Kanada für, du hast also 6 Monate diesen Trip gemacht und
Länger
was,
eigentlich. Länger.